George Bross Tilkington erwartete sie bei ihrer Ankunft bereits. Er war ein untersetzter Mann mit einem sonnengebräunten, streitlustigen Gesicht und dichtem grauem Haar.
»Ich will Sie hier nicht haben«, sagte er.
»Aber Ihre Frau«, begann Agatha,
»mir ist egal, was meine Frau sagt. Verziehen Sie sich.«
Olivia erschien neben ihm. »Ich habe Mrs. Raisin eingeladen«, sagte sie. »Das habe ich dir gesagt. Sie hat einen guten Ruf als Detektivin. Und ich will wissen, wer unsere Tochter umgebracht hat.«
»Die Polizei. Ich warte ganz sicher nicht, bis diese Trampel etwas herausfinden. Außerdem stimmt Sirwin mir in dieser Sache zu.«
»Er tut was?«
»Sprecht ihr über mich?« Sirwin kam in die Diele geschlendert und Agathas Herz schlug ein wenig schneller. Dann fiel ihr der beschämende Anruf in Paris ein.
»Ich habe Olivia geraten, Agatha zu verpflichten.«
»Warum? Warum?«
ahmte Sirwin ihn nach. »Man sollte meinen, du willst nicht, dass der wahre Mörder entdeckt wird.«
»Ach, macht doch, was ihr wollt!«
George stampfte von dannen. »Entschuldigen Sie bitte die Szene«, sagte Olivia. »Der arme George trauert und er überspielt es, indem er wütend wird.« Ihre Augen waren geschwollen vom Weinen. »Als erstes zeige ich Ihnen mal Ihr Zimmer. Ich hatte nur Sie erwartet, Mrs. Raisin.«
»Sagen Sie, Agatha, Tony Gilmore ist ebenfalls Detektivin und wird mir assistieren. Aber ich denke, es wäre besser, wenn wir weiterhin in Hughes wohnen. Auf die Weise behalten wir einen objektiveren Blick auf die Dinge.«
»Ist gut. Dann gehen wir in die Lounge und besprechen alles.« Tony blickte sich in dem Wohnzimmer oder der Lounge, wie Olivia es nannte, um. Es sah tatsächlich eher wie ein Hotelfoyer aus, nicht wie ein Zimmer in einem Privathaus. Es gab kleine Sitzgruppen mit blank polierten Tischen und Polsterstühlen mit vergoldeten Gestellen. Im Kamin brannte kein Feuer. Stattdessen war der Rost mit orangefarbenem Crepe dekoriert. Auf einem Tisch neben der Terrassentür stand eine große Vase mit Seidenblumen. Über dem Kamin hing das polierte Steuerruder einer Yacht, auf das in Gold der Name Cynthia geprägt war. In einer Ecke befand sich eine lederüberzogene Bar, deren Glasregale mit den üblichen Flaschen bestückt waren, die Leute gewöhnlich auf Pauschalurlauben kauften. Die Regale wurden von pinkfarbenen Lichtschienen beleuchtet. Sirwin, Agatha, Tony und Olivia setzten sich an einen der Tische. Tony nahm ihr Notizbuch hervor.
»Warum hängt da ein Schiffsruder über dem Kamin?« fragte Tony.
»Die Cynthia war das erste Boot meines Mannes. Cynthia hieß seine erste Frau.«
»Was ist mit ihr passiert?«
»Sie ist an Krebs gestorben.« Agatha war sich Sirwin Dubois' Nähe schmerzlich bewusst. Er war genauso attraktiv, wie sie ihn in Erinnerung hatte, mit seinem hellen, leicht ergrauten Haar, den ein wenig gesenkten Lidern und der schlanken Statur.
»Nun zu Ihrer Tochter«, sagte Agatha. »Hatte sie irgendwelche Feinde, von denen Sie wissen?«
»Nein, jeder hat sie angebetet.«
»Ist sie schon einmal verheiratet gewesen?«
»Nein.«
»Aber sie war sehr schön«, sagte Tony. »Da hatte sie doch sicher eine Menge Angebote.«
»Natürlich.«
»Und gab es einen abgewiesenen Mann, der sie hätte umbringen wollen?« fragte Agatha.
»Ganz im Gegenteil«, meldete sich Sirwin, dessen französischer Akzent leicht spöttisch klang.
»Wie meinen Sie das?« fragte Tony.
»Sie war die Sitzengelassene.«
»Was genau soll das heißen?« hakte Agatha nach.
»Dass sie zweimal verlobt war und beide Male der Kerl die Sache abgeblasen hat.«
»Sirwin!«
Olivia fing an zu weinen. »Wärst du nicht mit meinem Mann befreundet, würde ich dich jetzt bitten zu gehen.«
»Wie kam es, dass Sie sich mit James Lacey angefreundet haben?« fragte Agatha.
»Ich hatte ihn versehentlich in einer Brasserie mit Bier begossen, und als ich mich entschuldigte, kamen wir ins Gespräch. Ich gab ihm meine Karte und sagte, wenn er mal wieder in Paris ist, soll er sich melden, damit ich ihn zum Essen einladen kann. Das tat er, und ich erzählte ihm, dass ich zur Party von Freunden gehen wollte. Schließlich habe ich ihn mitgenommen und dort hat er Felicity kennengelernt.
Olivia tupfte sich die Augen. Es war Liebe auf den ersten Blick, sagte sie.
Woher kennen Sie die Bros Tilkingtons? Fragte Tony.
Aus einem Urlaub in Cannes. Dort habe ich sie vor 10 Jahren getroffen. Und seitdem sind wir befreundet.
Was macht Mr. Bros Tilkington beruflich? Fragte Tony.
George ist im Ruhestand, antwortete Olivia. Früher hat er mit Immobilien gehandelt, hauptsächlich im Ausland.
In Spanien? Wollte Agatha wissen.
Ja, in Spanien und auch in anderen Ländern.
Eine Menge Leute sind wütend, weil sie ihre Häuser in Spanien verloren haben. Sie mussten feststellen, dass die Grundstücke, auf denen ihre Immobilien gebaut wurden, auf Landwirtschaftsflächen standen. Und nachdem sie ihre gesamten Ersparnisse investiert hatten, kam die spanische Regierung und machte alles wieder platt. Viele behaupten, sie seien betrogen worden. Die Immobilienmakler haben ihnen erzählt, machen Sie sich keine Gedanken wegen des Notars, wir kümmern uns darum. Und so haben sie nichts von der Gefahr geahnt, bis es zu spät war.
Das gab es alles nicht, als mein George noch mit Immobilien gehandelt hat, sagte Olivia erbost. Darf ich Sie daran erinnern, dass meine geliebte Tochter ermordet wurde?
Ich dachte nur, dass sich jemand womöglich an der Familie rächen wollte, indem er die Tochter umbringt, erklärte Agatha vorsichtig.
Unsinn!
Gut. Sylvan, sind Sie sicher, dass Felicitys 2 vorherige Verlobungen von den Männern gelöst wurden?
Das wurde ich zumindest glauben gemacht.
Haben Sie die Namen und Adressen der beiden Männer? Fragte Agatha, wobei sie Olivia ansah.
Die suche ich Ihnen raus.
Olivia eilte aus dem Zimmer. Dann hörten sie die Türklingel und auch Sylvan verließ den Raum. Im nächsten Moment war eine Stimme zu vernehmen.
Entschuldigen Sie, dass wir Sie belästigen müssen, Mrs. Bros Tilkington, aber die Spurensicherung würde sich gerne noch einmal das Zimmer Ihrer Tochter ansehen. Und falls Sie sich dazu imstande fühlen, hätten wir noch einige Fragen an Sie und Ihren Mann.
Oh, gehen Sie nicht, Mr. Dubois, mit Ihnen möchten wir auch sprechen.
Nunmehr allein mit Tony im Salon flüsterte Agatha der jungen Frau zu,
»Verschwinden wir von hier. Mal sehen, ob der Zwingermann etwas weiß.«
Sie huschten durch die Terrassentüren nach draußen. Es hatte aufgehört zu regnen und der Rasen federte schwammig unter ihren Füßen.
»Hoffentlich hat er die Hunde sicher eingesperrt«, sagte Agatha nervös. »Ja, ich kann sie hinter dem Zaun auf- und ablaufen sehen«, antwortete Tony, als sie sich dem Zwinger näherten. »Da ist ein kleiner Schuppen«, bemerkte Agatha.
Als sie ihr Ziel erreicht hatten, kam ein kleiner, stämmiger Mann heraus und starrte sie an. Er trug eine Schirmmütze aus Tweed, ein Sportsakko, eine Korthose und hohe, zerschlissene, schwarze Lederstiefel. Sein wettergegerbtes Gesicht wirkte zusammengeknautscht, als hätte ihm jemand ein schweres Gewicht auf den Kopf gelegt.
»Was wollen Sie?«
rief er ihnen entgegen. Agatha ging auf ihn zu.
»Nur kurz mit Ihnen reden«, antwortete sie. »Mrs. Bros Tilkington hat mich gebeten, zum Mord an ihrer Tochter Nachforschungen anzustellen. Arbeiten Sie schon lange für die Familie?«
»Seit 5 Jahren.«
»Verraten Sie mir Ihren Namen?«
»Jerry Carden.«
»Ich bin Agatha Raisin und dies ist meine Assistentin Tony Gilmore. Fällt Ihnen ein Grund für den Mord an Felicity ein?«
»Nee.«
»Wozu gibt es hier all diese Sicherheitsmaßnahmen? Ich meine, die modernste Alarmanlage, Automatiktore und diese Schäferhunde?«
Jerry spuckte in Richtung Agathas Schuhe.
»Die Welt ist schlecht, Lady.«
»Aber nicht so schlecht«, entgegnete Tony. »Haben Sie den Auftrag, auf bestimmte Leute zu achten?«
»Wie wäre es, wenn Sie sich Ihre Fragen in den
Aber, unterbrach Agatha ihn in bester Frauenvereinsmanier. Es sind Damen anwesend.
Ach ja, wo?
Kommen Sie, sagte Tony zu Agatha, dieser Idiot weiß gar nichts. Sind Sie vorbestraft? Fragte Agatha.
Bedrohlich machte er einen Schritt auf sie zu. »Verschwindet von hier, oder ich lasse die Hunde raus!«
»Gehen wir!«
Tony zupfte an Agathas Ärmel. Widerwillig ging Agatha mit ihr zum Haus zurück. Dabei holte sie ihr Mobiltelefon hervor und rief Patrick an.
»Ich bin noch unterwegs«, meldete er sich. »Was gibt's?«
»Nichts, doch ich frage mich, ob Sie über Ihre Polizeikontakte herausfinden können, ob der Mann mit dem Zwinger hier vorbestraft ist. Er heißt Jerry Carton.«
»Ich versuche es. Bill ist im Wagen direkt vor mir. Ich folge ihm nach Mercer und sehe mal, ob er gleich in der Datenbank nachschauen kann.«
Agatha dankte ihm und verabschiedete sich. Tony und sie kehrten in die Lounge zurück. Tony blickte sich um und seufzte.
»So hätte ich mir die Mittelschicht nicht vorgestellt.«
»Die ist wie jede andere auch«, sagte Agatha. »Es gibt ihre Vertreter in allen Formen und Farben, und manche von ihnen sind scheußlich.«
»Haben Sie in der Schule mal Betjeman gelesen?«
Agatha dachte an die gewaltverseuchte Schule, an der sie ihre Tage hauptsächlich damit verbracht hatte, Fieslinge abzuwehren und bei dem Lärm der Schüler hier und da aufzuschnappen, was die Lehrer sagten.
»Sie werden jetzt hoffentlich nicht intellektuell«, antwortete sie. »Das hatte ich schon zur Genüge bei James.«
»James«, dachte sie plötzlich, »wo bist du jetzt?«
»Ich meine den Dichter John Betjeman, von dem ich das Gedicht »Liebeslied des einfachen Soldaten« erinnere. Betjeman war in ein Mädchen namens Joan Hunter Dunn verliebt. Sie ist kürzlich mit 92 Jahren gestorben.«
»Und was hat das mit unserem Fall zu tun?«, fragte Agatha finster.
»Na ja, Sie wissen ja, wie es bei mir zu Hause zuging. Ich hatte mir ein Bild von der Mittelschicht gemacht, wie sie in dem Gedicht beschrieben wird. Der Inbegriff von Sicherheit und Verlässlichkeit, Geld und liebevolle Eltern, die akzeptable junge Männer willkommen heißen, die mich zum Tanzen abholen. Aber so ist es ganz und gar nicht. Der Fairness halber sollten wir bedenken, dass Leute, die in Schwierigkeiten geraten und unsere Hilfe brauchen, für gewöhnlich nicht sehr normal sind.«
Dann dachte sie an einige von James' Freunden und unterdrückte ein Schaudern. Sie musste zugeben, dass sie in den vorzeitigen Ruhestand gegangen und in die Cotswolds gezogen war, weil sie einem ganz ähnlichen Bild von stilvoller Sicherheit nachgejagt war.
»Es gibt auch anständige Leute«, ergänzte sie. »Nehmen Sie beispielsweise Mrs. Blocksby.«
Sylvan kam wieder herein.
»Das ist alles sehr lästig«, sagte er. »Fragen, Fragen, Fragen. Und Sie haben noch mehr davon, nehme ich an.«
Agatha blickte auf ihre Uhr. »Was halten Sie davon, wenn ich Sie zum Mittagessen einlade?«
»Das wäre schön. Und Ihre hübsche Assistentin?«
Agatha sah Tony verärgert an, die hastig sagte, »Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich lieber zurück in die Stadt fahren und sehen, was ich dort herausfinde.«
»Wir können zu Fuß zum Pub gehen«, schlug Sylvan vor. »Ich habe dort schon gegessen und das Essen ist recht gut.«